2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 2. November 2022. Es ist eine Stunde nach 19.10 Uhr und wir befinden uns 3 Spieltage vor einer unfassbar langen Winterpause. Bevor die aber da ist, wollen wir nochmal den Fußball genießen, wie wir ihn uns annähernd vorstellen und vor allen Dingen ein paar Punkte zusammenschnorren. So schon am Samstag in Düsseldorf im Stadion der bunten Sitzschalen. Um einen Blick auf Fortuna Düsseldorf zu werfen, habe ich mir heute nach etwas längerer Zeit wieder mal den Boris eingeladen. Moin, Boris.
Moin, Heini. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Sehr schön, Boris. Ich freue mich auch. Ich habe gerade gesagt, du warst schon längere Zeit nicht da. Weißt du, wann wir uns das letzte Mal gesprochen haben und wie so die Konstellation war eigentlich? Also tabellarisch oder wie es bei euch war?
Also ich kann mich daran erinnern, dass wir beide zweimal gesprochen haben bisher, ne? Und du hast mich einmal tatsächlich irgendwo auf Sizilien erreicht und einmal irgendwo in Spanien.
Ja, das war früher. Ich noch drauf. Wir haben sogar dreimal miteinander gesprochen. Also.
Dreimal?
Ja, okay. Genau. Ja.
Ja. Das habe ich gar nicht mehr drauf. Aber okay. Vor 9 Jahren, weiß ich, war es auf Sizilien. Das ist schon lange her. Aber ja, ich glaube, das letzte Mal vor 5 oder sowas.
Ne? Ja, genau. 2017 war das. Am 23. September, da habt ihr 2-1 bei uns gewonnen und seid damit zurück auch auf Platz 1 gekommen in der Liga. Und in der Folge des Ganzen seid ihr ja auch aufgestiegen dann. Mhm. Du wirst dich sicherlich auch nicht mehr an die Tore erinnern, sag ich kurz. Also 1-0 Usami in der 9. Hennings in der 23. Mit dem 2-0. Und anscheinend hat auch mal Schenk Shahin bei uns gespielt. Und der hat nämlich in der 34. das 1-2 geschossen. Also das war, da haben wir uns zum letzten Mal miteinander unterhalten, vor und nach dem Spiel. Und da jetzt so locker über 5 Jahre vergangen sind und wahrscheinlich die meisten HörerInnen dich gar nicht mehr oder noch gar nicht kennen, daher auch mal an dich die obligatorischen Fragen, die wir hier immer stellen im Podcast. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum die Fortuna und nicht eine gänzlich andere Sportart, zum Beispiel Eishockey und die Düsseldorfer EG?
Ich bin Boris, hast du ja schon gesagt, aus Düsseldorf. Näher mich langsam einem biblischen Alter, so ungefähr wie unser Botzek, über den wir sicherlich nachher nochmal sprechen. Und warum die Fortuna? Ich komme aus Düsseldorf, bin hier geboren und da gibt es gar kein Vertun. Ich werde ja mal wahnsinnig, wenn ich irgendwelche Leute hier sehe, die dann meinen, sie müssten sich irgendeinem anderen Verein anschließen. Ich bin also sehr früh schon im Stadion gewesen, kann da auf gefühlte, glaube ich, 50 Jahre mittlerweile zurückschauen. Und das ist gar keine Frage gewesen. Aber es gibt auch ein Leben neben dem Fußball. Das ist im Sport Eishockey tatsächlich, weil DEG schließt sich für mich nicht aus in Eishockey, weil es ist ein großartiger Sport. Ich habe selber Eishockey gespielt.
Ich habe die Frage auch etwas ketzerisch gestellt, weil ich wusste natürlich, dass du zu beiden quasi Sportarten gehst.
Ich versuche sie auch zu beantworten. Und ansonsten in meinem normalen Leben sozusagen verdiene ich mit einer Agentur meine Brötchen und das jetzt auch schon seit langer Zeit.
Genau, und du bist ja nicht nur der reine Stadionbesucher bei Fortuna, sondern du engagierst dich ja auch generell im Verein oder sagen wir mal neben dem Verein zu bestimmten Themen und du bist ja auch einer relativ bekannten, wie soll ich sagen, Comedy-Truppe, kann ich das so sagen, angeschlossen?
Die meisten Leute sagen, Fortuna-Kult-Kombo trifft vielleicht genauso wenig oder so gut wie Fortuna-Rentner, was wir sagen. Also Halbangst, auch da nochmal kurz, ganz schnell gesagt, 2012 hatten wir dieses legendäre Hin- und Rückspiel gegen Hertha BSC, wo es dann bei uns irgendwie so viel gebrannt hat wie noch nie in irgendeinem Stadion. Merkwürdigerweise wurde uns das von allen dann hinterher in die Schuhe geschoben, dass es Düsseldorfer waren, die sogenannten 2000 Rentner, die Otto Rehhagel eben nur Halbangst eingeflößt haben, wie er sich ausdrückte, haben aber offensichtlich in der Gesamtheit dazu geführt, dass Hertha uns verklagen wollte und DFB-Schiedsrichter. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind trotzdem aufgestiegen, aber Halbangst haben wir genommen als Ausdruck des Ganzen und haben sofort irgendwie ein blödes Video über Hertha gemacht und infolgedessen seit 10 Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie viele Videos gemacht, Musikvideos, und ich weiß nicht, wir sind bei einer Million Klicks auf YouTube oder so, hat offensichtlich ein paar Freunde gefunden.
Und habt ihr auch immer prominente Gäste auch so aus dem Fortuna-Umfeld dann zu Gast, ja auch, wie ich das so gesehen habe über die Jahre? Ne?
Immer. Wir haben wahnsinnig gerne, und das hat einen riesen Spaß gemacht, mit den alten Spielern und älteren Spielern von früher mitgemacht, die mitgenommen. Da sei Wilfried Wolke genannt, Peter Biesenkamp, der mittlerweile leider verstorben ist, also wirklich unsere Heroen der Ende 70er, Mitte 70er, Ende 70er. Aber auch spätere wie Frank Meyer, unser Gott in der dritten Liga und sogar vierte vorher. Und natürlich Lumpi Lamberts und Jens Langeneke. Also das sind alles Leute, die haben alle gerne mitgemacht, sind zum Teil auch bei unseren Auftritten, die wir hier in Düsseldorf vor teilweise 1000, 1500 Leuten machen mussten und gerne gemacht haben, sind die mitgekommen auf die Bühne. Also das war alles in allem, hat das echt einen Riesenspaß gemacht.
Genau, ich werde da nochmal ein bisschen was zu verlinken, wer sich damit näher mal auseinandersetzen will mit Hype-Angst. Da gibt es mittlerweile ganz illustres, sag ich mal, illustre Übersicht als sozusagen Gesamtwerk von euch. So, genau. Ja, danke Boris für die Einführung. Winter is coming. Ich habe das anfangs im Intro schon erwähnt. Das beschert uns nicht nur eine wahnsinnig lange Winterpause, sondern die Welt oder der Welt auch eine Fußballveranstaltung, die viele so gar nicht wollen. Du nicht, ich nicht. Aber du und deine Mitstreiterin von Halbangst haben zumindest schon mal was aktiv dagegen getan. Vielleicht magst du einmal davon berichten, wie ihr euren Protest im Heimspiel gegen Nürnberg Mitte Oktober umgesetzt habt.
Vielleicht einmal noch ganz schnell vor Nürnberg. Wir haben letztes Jahr schon ein Video gedreht, das ich insbesondere nach der Corona-Pandemie mit den ganzen Auswüchsen des Fußballs, aber vor allen Dingen auch nach vorne guckend schon vor einem Jahr mit Katar befasst hat. Das ist, also wenn man sich das gerne angucken möchte, dann kann man sich das letzte Video anschauen. Das ist nach wie vor versucht lustig, tatsächlich aber finde ich mittlerweile auch ziemlich ernst an manchen Stellen. Und gegen Nürnberg haben wir erstmals, also wir haben vor einem Jahr einen Banner produzieren lassen, das ist 25 Meter breit und 2 Meter hoch, das ist wirklich gigantisch. Und ich habe die Anfrage bei Fortuna gestellt, ob wir das präsentieren können. Und zu meiner großen Freude war da überhaupt kein Problem. Und wir haben das tatsächlich, also zentral auf der Gegentribüne, genau im Bereich der Kameras, die jetzt den Einlauf der Spieler gefilmt haben, als der Schiedsrichter den Ball genommen hat. In dem Moment haben wir es auf dieses Zeichen hin hochgezogen bis zum Anpfiff. Und das war wirklich unübersehbar. Und da hat, wie mir gesagt worden ist, ganz Deutschland in allen Foren drüber gesprochen, über dieses Bild. Und wir werden das im Übrigen gegen St. Pauli wiederholen. Das sei hier schon mal verraten. Denn davon kann man gar nicht, oder das kann man gar nicht oft genug machen.
Okay, ja. Also ich habe es auch wahrgenommen. Also es war ja auch da während des Spiels komplett sozusagen über die 90 Minuten ja nicht nur so als einmalige Aktion beim Einlaufen oder so, sondern permanent dort. Ich habe das auch gesehen. Ich weiß, dass viele darüber gesprochen haben und es mitbekommen haben. Und muss man ja auch sagen, bei eurem Verein, die haben ja, also so wie ich das wahrnehme, auch als einzige so richtig so ein ganz starkes Positionspapier rausgebracht sozusagen zu dieser ganzen Veranstaltung. Und ich glaube, da habt ihr auch wahrscheinlich so ein bisschen offene Türen eingerannt mit eurem Protest.
Ja, wenn ich dir das kurz erklären darf mit Patrick Jelen, jemand, der einen Fortuna-Blog betreibt, das nennt sich fortunabrötchen.de. Und der hat sehr, sehr stark daran gearbeitet die ganze Zeit. Das heißt, er ist mehr oder minder derjenige, der in Düsseldorf irgendwie das Ganze sehr frühzeitig schon in die Wege geleitet hat. Der Verein selber hat dann tatsächlich auf seine Initiative hin ein Positionspapier mit unterzeichnet, mit den Fans zusammen, beziehungsweise das Ganze auch veröffentlicht. Und das finde ich, da freue ich mich natürlich persönlich wahnsinnig drüber. Da sind wir im Moment leider zwar, aber wir sind immerhin der einzige Verein, wo das eben auch offiziell verlautbart worden ist. Und ich hoffe, dass da noch ein paar kommen, aber im Moment, weiß ich, müssen wir noch mal ein paar Spieltage gucken, wie es aussieht.
Ne? Kannst du sagen, was sozusagen dieses Positionspapier auch als konkrete Umsetzung so vielleicht im Kern hat, wo man spürt, dass das sozusagen eine Auswirkung hat sozusagen?
Ja, es geht zunächst mal, was den Verein selbst betrifft, nach innen, dass da eben, ich sag mal, solche Dinge mit diskutiert werden, angesetzt werden und nicht einfach nur alle allein gelassen werden. Und das war eben ein ganz wesentlicher Punkt. Und dass man eben tatsächlich nach außen klar und deutlich eine Position bezieht, wo viele sich ja zum Teil noch drum drücken. Und unter diesen Umständen übrigens, wenn ich jetzt auf das Banner nochmal zurückkomme, war es natürlich klar, dass wir, oder nicht klar nicht, aber dass das okay war. Ich meine, das ist ein Riesenbanner. Und dass das auch den nächsten, jetzt gegen St. Pauli und noch unserem letzten Heimspiel gegen Kaiserslautern auch stattfinden darf. Das macht der Verein dann an der Stelle auch mit. Und ja, ich sag mal, mehr kannst du wahrscheinlich dann auch nicht tun.
Ja, Fall. Okay. Dazu mal eine direkte praktische Frage. Das ist ja nun sehr groß, hast du gesagt, 2 Meter hoch. Was ist mit den Menschen, die dahinter Fußball gucken wollen? Sehen die noch was oder wird das freigehalten?
Also wir haben in der Tat, weil es auf der Gegentribüne war, wo alles, wo jeder Sitz besetzt ist, haben wir sehr viele Zettel verklebt vorher, haben das allerdings auch schon 2 Stunden vorher so hingelegt, dass es dann auf dieses Zeichen hin hochgezogen werden konnte und haben mit allen Leuten, die dann da kamen, gesprochen, die Stunde vorher sozusagen. Jeder, wirklich jeder, und das ist ein schönes Ergebnis, da hat gesagt, klar, selbstverständlich, wenn es darum geht, bin ich sofort dabei und wenn ihr wollt, halte ich das auch mit nach oben und so weiter. Also das war total problemlos, völlig. Und im weiteren Verlauf haben wir es ja an einer Stelle im Stadion gehabt, wo keine Plätze verkauft sind. Das ist zwischen den Gästefans und eigenen Fans. Und von daher ist es dann einfach gewesen, es dort dann hinzuplatzieren.
Ne? Alles klar, verstehe. Okay. Gut. Generell habe ich das Gefühl, kann aber auch so eine Art Blasendenken sein, weil ich dich ganz gut kenne und auch deine Leute drumherum. Ich habe schon das Gefühl, dass ihr so ein bisschen so die Hochburg des Protestes gegen diese Veranstaltung seid, also in Düsseldorf. Also ich erinnere mich auch an eine Übersicht von Kneipen in Düsseldorf, die schon frühzeitig gesagt haben, wir werden keine Spiele im Fernsehen bei uns zeigen. Ist das so, deckt sich das mit deiner Wahrnehmung oder würdest du auch sagen, oder kennst du andere Sachen oder andere Aktionen in anderen Städten?
Also ich würde es relativieren, ich meine, du kennst ja wahrscheinlich selber die Seite, die offizielle große Seite von Schulz-Mermeling, von die Boykott-Katar-Seite, die ja quasi das alles mehr oder minder ausgelöst hat. Da gibt es immer mehr Kneipen zu sehen, die, ich sag, in Köln, in Berlin, überall. Also da würde ich jetzt Düsseldorf nicht unbedingt als Hochburg sehen. Es ist in der Tat viel hier, dass viele Leute sagen, dass sie es nicht tun wollen, was ich ganz schön finde, das kann ich von anderen Städten gerade nicht sagen, aber es gibt viele Alternativprogrammorganisationen mittlerweile. Das heißt also, während dieser unsäglichen Veranstaltung gibt es dann in den Kneipen eben, ich sag mal, Lesungen zu dem Thema, vielleicht Diskussionsrunden, ein altes Spiel wird gezeigt, was auch immer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Ja.
Und das finde ich in Ordnung, weil den Kneipen quasi damit wiederum gedankt wird und es sollen Leute kommen, dass eben der normale Fußballumsatz da nicht ausfällt. Ne?
Okay. Da vielleicht nochmal ganz kurz Werbung nochmal kurz hier reingeworfen. Also auch wir machen am 25.11. ja ein Biertasting in unserem Sponsor Care wieder und um zu zeigen halt, dass es viel wichtigere Sachen gibt, als den Fernseher anzumachen an diesem Abend. Und aber das nur mal so nebenbei, das haben wir auch schon auf anderen Wegen beworben sozusagen. Ja, gut, ich sehe auf jeden Fall, ich habe eine Menge zu verlinken. Also du hast ja gerade nochmal Boykott auf die Boykottseite hingewiesen im Internet. Genau, also ich werde das nochmal ordentlich chronologisch darstellen.
Heini, vielleicht ein Ding noch dazu und dann sind wir durchaus da, finde ich. Was ich großes Kino finde, ist, wir haben mit dem Patrick Jehlen hier in Düsseldorf zusammen es tatsächlich hingekriegt, dass unser Banner schon gewandert ist. Ich weiß nicht, wie weit du das gesehen hast, aber zu Beginn des Spiels vor einer Woche Dortmund, BVB gegen Stuttgart, war unser Banner in der Südtribüne alleine genau in der Mitte und ist dort präsentiert worden. Riesig.
Ah, okay.
Und am letzten Wochenende hing es auf Schalke und du glaubst es nicht, wenn ich dir jetzt sage, das wird dann auch von den Fans untereinander, und ich rede hier von Dortmund und Schalke, untereinander weitergegeben und kommt jetzt gerade morgen wieder an bei uns, damit wir es rechtzeitig für Samstag haben. Also das finde ich auch super klasse.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Wir könnten es mitnehmen nach Kiel, oder nicht nach Kiel, sondern mitnehmen nach Hamburg und gegen Kiel zeigen, je nachdem. Wenn sich jemand anbietet.
Ganz ehrlich, sofort, dass ihr seid am Dienstag dran, glaube ich, und wir brauchen es erst danach am Freitag wieder. Also das können wir gerne gleich noch besprechen oder später.
Ja, genau, vielleicht finden sich ja ein paar Hörer, die vielleicht mit dem Auto unterwegs sind und da Lust drauf haben, das mit zu organisieren. Schreibt es in die Kommentare, wir können dann drüber reden. Gut, super. Boris. Vielen Dank schon mal dafür, für den Abriss. Finde ich ganz toll, was ihr da macht. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, wir gehen einfach mal ins Sportliche. Ding Dong Werbung. Unser werter Sponsor, die Kehrwieder Kreativbrauerei, hat sich, wie jedes Jahr, auch in diesem Jahr wieder mit den Freunden vom Riedenburger Brauhaus zusammengetan und einen wunderbaren Gemeinschaftssud eingesetzt, aus dem in diesen Tagen das Bier Der frische Traum, in Klammern mit dem Zusatz Bio, auf den Markt gekommen ist. Für dieses Wet Hop Pale Ale wurden auf dem Biohof Eckert frischer Bio-Kalister-Hopfen geerntet und dieser wurde wie immer nicht getrocknet und auch nicht in sonst irgendeiner Weise behandelt, sondern direkt ins Riedenburger Brauhaus gebracht und verbraut. Im Glas präsentiert sich der frische Traum Bio 2022 in einem dunklen, leicht getrübten Bernsteinton. Ein sehr frischer, grasiger und hopfenaromatischer Duft strömt dabei in die Nase. Der Antrunk ist herb und von einer deutlichen Hopfenbittere geprägt. Dazu gesellen sich leicht blumige, nasshopfige und malzige Akzente. Der Alkoholgehalt liegt bei 5,7% Volumenalkohol und natürlich ist dieses Bier nicht filtriert und auch nicht pasteurisiert. Den frischen Traum 2022 und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Aktuell seid ihr auf Platz 6 in der Liga, habt die letzten drei Auswärtsspiele inklusive Pokal auswärts gewonnen, zuletzt ja mit 2-1 bei Kiel und ja, zu Hause sieht die Bilanz auch ganz gut aus. 4 Siege insgesamt, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Da kommt wahrscheinlich St. Pauli für euch genau richtig. Wir haben ja seit Urzeiten, seit Februar nicht mehr auswärts gewonnen. Aber das ist eigentlich gar nicht meine Frage oder meine Anmerkung. Meine Frage zielt vielmehr darauf ab, ob du dir den Saisonverlauf bisher so vorgestellt hast.
Ich würde deine Frage trotzdem gleich fast beantworten, die du gerade gestellt hast, weil da gibt es ja immer die Standardantwort bei uns. Aber der Saisonverlauf als solches, wir sind ja, falls du dich erinnern kannst, sehr gut gestartet. Da war die Euphorie natürlich sehr hoch schon wieder. Da muss man die Leute immer so ein bisschen einbremsen. Also ein paar Leute dazugekommen und da muss man erst mal sehen, dass das funktioniert. Dann haben wir allerdings relativ schnell ein ziemliches Lazarett bekommen und da fehlen einige sogar langzeitverletzt, dass dann daraufhin auch, ich sag mal, wir eine Schwächelphase zwischendurch hatten, war jetzt nicht weiter verwunderlich. Wenn du mich jetzt ganz am Anfang der Saison gefragt hättest, wie wird denn das alles so bis zum 14., 15. Spieltag, hätte ich gesagt, mit dem Kader ist einiges drin, also von vornherein. Mit den Verletzten war es klar, dass es schwieriger würde. Die haben sich jetzt aber die, die dann dafür auf dem Platz stehen und zuletzt, ja, ich sag mal, fast unverändert auf dem Platz stand, die haben sich wirklich gefunden und haben eben das produziert, was du gerade genannt hast, nämlich die Siege zuletzt auswärts. Und um die Frage, wenn ihr jetzt kommt mit der Wahnsinns-Auswärtsschwäche sozusagen in unserer tollen Heimschwäche vorher, genau das letzte Spiel bei uns zu Hause ist in die Hose gegangen gegen Nürnberg und jetzt sind wir auf einmal auswärts gut, was vorher nicht der Fall war. Also das ist der Klassiker.
Das nehme ich mal mit, das ist gut. Hört sich gut an.
Ja. Aber das ist ja immer das Gleiche, das kennt man ja.
Ja, okay. Aber so generell fühlst du dich Stand jetzt so mit dem Auftreten der Mannschaft in der Hinserie soweit, bist du zufrieden mit?
Ja, gerade zuletzt ist es natürlich wirklich, das meine ich sehr, sehr ernst, ist es toll zu sehen, es hat sich was entwickelt. Unter dem Trainer hat sich ohnehin etwas entwickelt, schon im Verlaufe des Restes der letzten Saison. Du siehst, dass er Spielideen hat, dass er auch auf eine Situation reagiert und ändert, umstellt und offensichtlich extrem gut ankommt bei den Leuten. Ich mag wahnsinnig seine eigene Körpersprache, sein Auftreten, wie er spricht, wie er formuliert. Also das ist, finde ich schon, wenn wir die jüngere Vergangenheit Fortunas betrachten, ist das schon ein Trainer, mit dem ich sehr gut klarkomme.
Genau, also es ist mir auch aufgefallen letzte Saison, als er dann da war. Ihr hattet so eine unfassbar lange Serie, wo ihr nicht verloren habt und ihr habt ja auch bis zum Spiel, wo ihr das Banner hochgezogen habt gegen Nürnberg, auch zu Hause nicht verloren gehabt unter ihm. Also so zwei lange Serien im Prinzip gehabt.
Ich glaube, gegen Pauli ziehen wir das Banner doch nicht hoch. Du sagst gerade was Entscheidendes.
Ja, und du sagst was Unentscheidendes und hast das Sankt vergessen.
Oh, habe ich das gesagt? Gottes Willen. Bitte hier abbrechen die Aufzeichnung und nochmal zurück.
Ja, das schneide ich rein mit so einem ganz langgezogenen Sankt.
Selbstverständlich.
Ja. Ja, okay, also das wäre auch nochmal meine Frage gewesen tatsächlich zu Daniel Thune, wie ihr den wahrnimmt. Aber ich glaube, da muss man auch gar nicht viel drüber reden. Also das war übrigens auch quasi für mich der Anlass. Die letzte Saison, also die Rückserie ist ja im Februar gekommen. Und zu sagen, ich sehe Düsseldorf auch so weit als Aufstiegsaspirant, habe das auch getippt, weil mal abgesehen von den Verletzungen, die man jetzt nicht irgendwie so einpreisen kann, direkt ist der Kader schon gut zusammengeblieben. Mhm. Und sogar noch jemand wieder zurückgekehrt, da können wir mal zum nächsten Punkt kommen, um mal einen einzelnen Spieler anzusprechen, von dem ich doch ein recht großer Fan mittlerweile bin, also diese Saison, das ist David Kovnatski. Ich weiß, dass ihr das auch beide nicht, oder dass ihr selbst alle nicht wisst, wie er ausgesprochen wird, richtig?
Ja, Kovnatski, glaube ich.
Ah, Kovnatski.
Also, ich weiß nicht, genau. Ganz hier, also ich mache es, glaube ich, auch oft falsch, aber
ja.
Kovnatski, ja.
Ja, also der gute Herr spielt bei euch im Sturm und hat mittlerweile schon 12 Scorerpunkte, 6 Tore, 6 Vorlagen und hat eine sehr, sehr interessante Vita. Also er ist damals seiner Zeit, 2019 ist er an euch ausgeliehen worden von Sampdoria Genua.
Richtig.
Das war ja eure Erstliga-Zeit dann, hatte dann zwischenzeitlich einen Marktwert von 7,5 Millionen, was euch dazu genötigt hat, ihn für 6,75 Millionen so kolportiert zu kaufen. Und dann hatte er dann so Anfang, ja, wie soll ich sagen, zwischen 2020 und 2021 irgendwie so ein richtiges Formtief, was euch dazu dann also irgendwie auch gebracht hat, ihn zu Lech Posen, also in sein Heimatland, wieder zu verleihen. Der Marktwert ist mittlerweile eingebrochen gewesen, jetzt kommt er wieder und jetzt zeigt er anscheinend das, wofür er einfach mal vor 3-4 Jahren schon geholt worden ist, so habe ich das Gefühl.
Also du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich oute mich gerne als einer derjenigen, aber da bin ich nicht der Einzige gewesen, der von großen spektakulären Fehleinkauf gesprochen hat über lange Zeit. Zumal dieser Preis übrigens, den du gerade genannt hast, glaube ich, etwas höher war. Man weiß es nicht so genau, aber offiziell ist es der Preis. Nur es war der höchste Einkauf oder der teuerste Einkauf, den wir getätigt haben an sich. Und da erwartest du ja auch eine ganze Menge. Und dann ist dann irgendwie ganz häufig viel schiefgelaufen. Ich war mit seiner Spielweise nie einverstanden. Das hat sich schlagartig zu dieser Saison geändert. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Der hat wirklich, ich fand den häufig genug eher lamentierend auf dem Platz unterwegs und hat sich zu schnell irgendwie fallen gelassen und all diese ganzen Dinge, die ich überhaupt auf dem Boden nicht ab kann. Aber diese Saison, eigentlich sollte er ja verkauft werden. Plötzlich ist er aber geblieben. Irgendwie hat sich keiner gefunden oder die Angebote waren zu schlecht. Und auf einmal blüht er hier auf wie kein Zweiter. Also das ist völlig, alle wundern sich, reiben sich die Augen und sagen, klasse. Also kann gerne so bleiben. Ist wirklich toll, wie der spielt. Zauberpässe, tolle Tore, also alles, was du dir vom Stürmer erhoffst.
Ja, klar, das hat sich auch schon ein bisschen quasi nach Hamburg rumgesprochen und generell, ich meine, ich würde mal sagen, er gehört zu den, wie soll ich sagen, vielleicht Top 10 Spielern, wo man Augenmerk drauf hat, einfach gerade aktuell in der zweiten Liga und ist schon bei euch natürlich ein sehr auffälliger Spieler, weil er halt auch regelmäßig halt seine Scorerpunkte macht und euch dadurch halt Punkte beschert und insofern ist er auch nicht ganz unanscheinend beteiligt an dem Tabellenplatz, den ihr gerade habt. Das kann man schon durchaus so sagen. Genau. Also wie gesagt, da kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen auf den. Der ist leider immer für irgendwas im Strafraum gut.
Auf jeden Fall.
Genau. Du hattest vorhin schon Langzeitverletzte angesprochen. Vielleicht nochmal so eine kleine Reihe hier an prominenten Namen wie Jordi De Vries, Innenverteidiger, ja auch schon länger verletzt, letzte Saison super wichtig bei euch in der Innenverteidigung. Nicolas Gavory, linker Verteidiger, Ao Tanaka, gerade ganz frisch, also spielt ja im zentralen Mittelfeld, hat sich gegen Kiel verletzt, musste dann sogar von einem Torwart Huckepack vom Spielfeld gebracht werden. Daniel Ginczek, Mittelstürmer und ja, Sobotka hat sich noch in der 90. plus 3 in Kiel noch eine gelb-rote Karte geholt. Also da fallen ja schon zwei sehr prominente Leute im Mittelfeld zumindest schon mal wahrscheinlich aus. Also Sobotka auf jeden Fall und Ao Tanaka, da redet man sogar drüber, ob er überhaupt zu dieser quasi Fußballveranstaltung fährt, die wir ja boykottieren. Was denkst du denn, wie groß fällt das ins Gewicht, dass diese beiden jetzt im Mittelfeld fehlen und auch unter der Maßgabe der anderen Spieler, wo man jetzt natürlich Jordi de Vries hat, glaube ich, überhaupt kein Spiel gemacht diese Saison, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube, der ist einmal kurz, also ich muss mich schwer täuschen, aber der ist einmal kurz mit reingekommen und war dann recht zackig wieder verletzt. Also er hatte, kam mit einem Rippenbruch, wenn ich mich nicht täusche, nach langer Zeit wieder und einmal rein und zack, schon wieder verletzt. Also der hat wirklich echt Pech gerade. Das mit Sobotka, da habe ich direkt schon aufgeschrien, als Tanaka war ja schon verletzt und Sobotka kriegt die gelb-rote. Da war mir klar, eigentlich die beiden spielen im Moment schon länger jetzt zusammen ziemlich gut im defensiven Mittelfeld, also die Sechser-Rollen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Und das ist wirklich eine Fragestellung. Ich glaube, dass unser Spiel tatsächlich, unser, euer Spiel, aber unser beider Spiel da entschieden werden wird. Wir werden sicherlich mit Hendricks, den wir haben, der auch ein Sechser ist, da spielen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Mal ab davon, er kann es auch. Und das Einzige dahinter könnte sein, und da muss man so ein bisschen gucken, was der Trainer daraus macht, Hoffmann, der auch sehr lang verletzt ist.
Der gerade wieder ins Training eingestiegen ist vor einiger Zeit, aber auch ein Thema für Spiel am Wochenende ist, vielleicht nicht ganz über 90 Minuten vielleicht.
Richtig. Also richtig, da reicht es wahrscheinlich nicht über 90 Minuten, aber es ist natürlich normalerweise, wenn er auf dem Platz ist, mit großer Präsenz, wie es auch übrigens, also das ist ja wichtig hinten tatsächlich, wobei wir zuletzt mit Clara und Oberdorf da hinten auch ordentlich gespielt haben. Ich weiß es nicht, wen er da jetzt reinzieht, aber das wird sich an der Stelle, wird sich wieder was ändern gegenüber den Formationen davor oder ändern müssen. Und da haben wir noch einen Wahnsinns-Joker, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Den könnte ich mir da auch noch vorstellen. Das ist ja, wenn wir über die Poesie des Fußballspiels reden, dann ist es original dieser Mensch. Und das ist Adam Boczek. Und der hat jetzt die letzten drei Spiele gespielt.
Hat der nicht schon auf Mallorca irgendwie sein Rentendasein gefristet? Oder?
Also ich bin sicher, dass der schon eigentlich Zeit genug haben müsste fürs Rosenzüchten oder sowas.
Ja.
Das sei ihm auch extrem gegönnt. Also der Mann ist seit, ich weiß gar nicht, seit 2011, wenn ich mich nicht täusche, bei uns im Verein. Er ist jetzt alles, was man sich unter Fußball vorstellt, finde ich. Also er sieht so aus mit diesen langen Haaren, weißt du, wie wir ganz früher irgendwie Fußballer gesehen haben. Ja, also er sieht anders aus als diese scheiß Undercut-Schnitte, die du überall siehst.
Das hatte übrigens Thorsten Schaar schon beim letzten Gespräch erwähnt. Liebe Grüße an Thorsten. Der das nämlich genauso auch schon wie du dargestellt hast, genau. Der auch meinte, dass mit den Haaren halt so, das ist so, ja, hat sich eine ordentliche Matte wachsen lassen.
Der hat eine super Matte, Adam Boczek. Hat die richtig schön lang, hat jetzt auch so ein Stirnband, sonst sieht er nichts mehr. Ist natürlich älter und langsamer, aber mit einer Bierruhe. Und er hat jetzt die letzten drei Spiele auswärts, ist er immer eingewechselt worden. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast gegen Kiel, aber wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es ein Ausschnitt war. Das war der Safe des Jahrhunderts. Die Kieler haben irgendwie ganz zum Schluss nochmal gesagt, scheiße, 2-1, wir müssen nochmal Gas geben. Und dann kommt irgendeiner in den Strafraum und da steht Boczek. Und weißt du immer, fuck, das könnte jetzt ein Elfer geben oder nicht. Was macht der? Der stellt seinen Fuß raus, stoppt den Ball, der Typ fliegt 3 Meter, kein Problem, und dann spielt er den ganz fröhlich nach vorne. Wir haben applaudiert, ja, also das ist,
Also, habe ich leider nicht gesehen, weil sich der bekannte Bezahlsender dazu entschieden hat, irgendwie 3 oder 4 Spiele in der zweiten Liga in der Zusammenfassung nur 1 Minute laufen zu lassen.
Oh,
was
schön.
Bedeutet, dass euer Spiel, habe ich exakt die 3 Tore gesehen und mehr nicht. War irgendwie diesen Spieltag so, aber erzähl doch nochmal, warum ist denn Boczek eigentlich wieder da oder wie ist das eigentlich?
Weil wir wirklich tatsächlich so viele Verletzte haben, dass es gar nicht mehr klar ist, wen du noch reinbringen kannst in so einem Moment. Ja.
Ja.
Und Boczek spielt ja bei uns in der U23 tatsächlich, also noch hin und wieder und mit und so weiter, ist also im Grunde genommen im Training.
Ne? Es gab ja auch eine große Abschiedskurio für ihn, glaube ich, bei eurer U23, ne?
Richtig, genau. Nee, das war Quatsch, was erzähle ich? Das war Fink.
Das war Fink, okay.
Nee, das war Fink, das war gar nicht Boczek, was erzähle
ich? Dachte ich gerade.
Aber für Boczek, nee, ich habe mich auch gerade, aber für Boczek wird sicherlich irgendwann auch eine kommen, gar keine Frage. Ja. Aber noch spielt er halt jetzt und hat jetzt 3-mal bewiesen, dass er da wirklich mit seiner Ruhe das alles hinkriegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es für 90 Minuten reichen würde, aber zumindest ist der, also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, dass der jetzt auf der Bank sitzt wenigstens oder vielleicht sogar eine Anfangsformation ist. Das werden wir sehen.
Alles klar. Welche Position spielt er?
Ein Sechser, also der Sechser. Ist, ja, der räumt da einfach auf. Ne?
Und ja. Ja, genau, also vom Namen her kenne ich ihn natürlich auch und ich dachte wirklich, der wäre schon lange abgeschrieben, aber ja, dass er wieder eine Rolle spielt, wusste ich auch irgendwie, aber hatte ich jetzt überhaupt nicht so richtig auf dem Zettel. Aber ja, schön, dass du das nochmal irgendwie nochmal hergeleitet hast, was mit dem eigentlich los ist. So viel sozusagen erstmal zu den Sachen. Natürlich, wenn wir über Spieler reden, muss ich natürlich fragen, wie geht's Ruven Hennings?
Ich nehme mal an, dass es dem sehr gut geht mit seiner Familie und seinen Kindern und so weiter, aber er saß ja zuletzt auf der Bank oder hat Kurzeinsätze gehabt. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was passiert demnächst? Also das ist so dieser, es gibt ja immer so einen Punkt, der hat ja bei uns eigentlich eine Platzgarantie gehabt sozusagen. Da ist jetzt der Punkt, wie sehr er da wieder rankommt, beziehungsweise das hat ja auch mit Kovnatski zu tun, wie lange der so spielt, wie er spielt. Und wenn ich jetzt nur in die letzte Saison zurückgucke, haben wir urplötzlich, das hat Tijun gemacht, mit wie wir immer sagen, Gewinncheck für Ginczek. Gewinncheck und Hennings zusammen plötzlich zwei Spitzen vorne, die sich gegenseitig sehr gut ergänzt haben, aufgeboten. Das hat auch den Erfolg zum Ende der letzten Saison gebracht. Und beide sind nicht mehr dabei. Das
Ginczek heißt, ist auch verletzt,
allein,
ne?
Genau. Richtig. Und Hennings alleine ist natürlich vielleicht jetzt schwieriger. Ich kann es ja nicht sagen, weil wir müssten jetzt erstmal wieder sehen, wie der sich über ein ganzes Spiel quasi präsentiert.
Ja, das aber auch wenn der eingewechselt wird, da sollte bei jedem, der das mit seinem Pauli hält, der Angstlevel ein bisschen sich erhöhen, weil der auch immer gerne gegen uns trifft und da ja auch letzte Saison.
Ist nach wie vor ist das ein super Spieler, der vorne wirklich, auf den man dringend aufpassen muss.
Wo man aber auch sagen kann, dass so die Karriere sich langsam dem Ende nähert. Ich glaube, er hat ja nochmal ein Jahr unterschrieben jetzt im Sommer bei euch. Nee, frühzeitig sogar, letzte Saison hat er unterschrieben.
Ja.
Und aber natürlich auch, also so wie ich es mitbekommen habe, ein Jahresvertrag. Also das, ja, wie gesagt, ist 35, ne? Also nähert sich. Aber ich glaube auch, also so, wenn ich Thorsten Schaar richtig verstanden habe, er hat auch seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in Düsseldorf und fühlt sich da auch sehr wohl und wird vielleicht auch irgendwas vielleicht im Umfeld machen oder so, könnte ich mir vorstellen, ne?
Das funktioniert ja bei uns tatsächlich, auch der vorhin der angesprochene Fink ist ja mittlerweile auch in Diensten des Vereins und Lumpiland. Das funktioniert bei uns ganz gut, dass also die Spieler mittlerweile wirklich dann auch Positionen bekommen. Und ich denke mal, Ruven Hennings, der wirklich seinen Mittelpunkt hier hat, ist das sicherlich auch irgendwann ein Diskussionsthema. Ne?
Ja, also selbst Sascha Rösler hat sich ja zu einem sehr zivilisierten Menschen entwickelt bei euch quasi im Betreuerstab der Mannschaft. Genau.
Ja, er hat jetzt rasend viele Organisationsaufgaben. Da kann man jetzt keinen aus Frankfurt mehr beleidigen. Das geht nicht.
Ja, okay, klar. Gut, dann soweit erstmal ein erster Ausblick, wie es bei euch so sportlich aussieht. Wir schauen mal. Wir kommen ja auch mit einer Mannschaft, die in der Abwehr gerade ein bisschen Probleme hat. Also vor allen Dingen personell. Ich finde, spielerisch ist das ganz okay eigentlich mit dem, wie wir es gerade machen. Also uns ist ja Erik Smith eigentlich als Sechser, weil wir jetzt auf einmal anfangen ja mit Dreierkette, Fünferkette zu spielen. Das hat auch Tune übrigens nochmal vorgehoben, dass er sieht, wie variabel St. Pauli mittlerweile ist. Also Smith ist in der Abwehr, genau, neben Jigawa und dass unsere beiden eigentlichen Innenverteidiger werden dieses Jahr nicht mehr spielen. Aber trotzdem hatte ich jetzt gegen Darmstadt bei allem Ärgernis über dieses 1-0 von Darmstadt, trotzdem haben die das sehr, sehr gut gemacht. Und Erik Smith tut der Abwehr sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, du hast erwähnt, eure beiden quasi Mittelfeldpositionen, Doppel-6, der eine offensiver, der andere defensiver, fallen beide aus. Also ja, da kann man mal gespannt sein, in welche Richtung das geht. Das wird sicherlich auch, könnte ich mir vorstellen, ein Spiel werden, was dann sozusagen viel über den Matchplan funktioniert und über die Taktik, die die beiden Trainer wählen und wie sie sie auch eventuell umstellen während des Spiels.
Also ich bin, bei euch sind ja, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe, Irvine und Harte irgendwie zumindest aus dem Training ausgestiegen, aber ich glaube, das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber ich glaube, das Spiel wird echt im Mittelfeld entschieden dieses Mal. Also das kann man gar nicht im Moment sehen, wie das geht bei uns, wie das dann funktioniert. Und ich glaube, dass wir da ziemlich genau hingucken müssen.
Okay, schauen wir mal, wie es so ist. Vielleicht nochmal so zum Drumherum und so weiter. Also ich werde auch in Düsseldorf sein. Ich fahre Freitagmorgen hin. Karten
konnte ich.
Ja, ich freue mich auch in Düsseldorf zu sein. Das ist immer schön bei euch. Ja, 3.700 Tickets gingen an St. Pauli, 1.700 Steh, 2.000 Sitzplatzkarten, Fanladen bietet eine Bahnfahrt an, ist uns irgendwie auch ausverkauft, die Bahnfahrt und das Ticketkontingent dafür. Ich glaube, das sieht sehr nach einem vollen Gästeblock aus, das Ganze. Ja, ansonsten gibt's dazu eigentlich auch mehr nicht zu sagen. Ich weiß nicht, gibt's irgendwie ein Indiz, dass das sehr voll wird Samstag generell oder... Weil die Leute nochmal Fußball gucken wollen, bevor die lange Winterpause da ist, oder?
Naja, gegen St. Pauli ist es auf jeden Fall, St. Pauli, ja. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Gegen St. Pauli ist es, ist das immer attraktiv und es kommen viele Leute. Ich glaube, das geht über 30 auf jeden Fall. Wir haben so ein bisschen, finde ich, und das hat mit vielem anderen drumherum zu tun, immer das ein bisschen zu kämpfen. Wir sind, weiß nicht, im unteren 20er-Bereich im Schnitt. Das gefällt mir gar nicht, aber dieses Mal wird es voller. Ich glaube, das wird sehr stimmungsvoll, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, okay, gut. Ja, ansonsten, weil ich ja auch da bin und generell ja viele vielleicht das Wochenende verbringen, hast du noch einen Geheimtipp fürs Wochenende, wo man vielleicht mal hingehen sollte? Bar, Musikbar, Konzert oder so, wo man sagt, so, das passt ganz gut?
Ich bin jetzt gerade nicht im Bilde, ob und welche Live-Musik da gespielt wird. Also der ursprüngliche Ratinger Hof nennt sich jetzt Kulturbanausen im Ratinger Hof. Wenn da was läuft, hingehen. Das kleine Tube auf der kurzen Straße ist super, also für die, die jetzt Richtung Altstadt tendieren. Was ich aber als Anti-Tipp sage oder Gegentipp ist, die Bolkerstraße meiden. Das ist wirklich die Zentral-Altstadtstraße bei uns. Da ist zuletzt eigentlich nur noch Klopperei und was ich generve. Also da würde ich eher so ein bisschen seitlich davon gehen.
Guck mal, das sind doch drei gute Tipps auf einmal. Das passt doch gut. Mhm. Ja. Boris, willst du noch was loswerden? Ansonsten schmeiße ich dich jetzt raus.
Ich grüße alle und freue mich sehr auf das Spiel und freue mich auf unser nächstes Gespräch dann danach.
Genau, dann ja, Boris, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns ja, wie gesagt, am Wochenende in Düsseldorf und dann besprechen wir am Montag das Spiel und das Drumherum. Genau, und den Hörerinnen ja, wünsche ich ein schönes Auswärtsspiel am Samstag. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.